Wir fahren ja fort in der Betrachtung vom Propheten Amos, und zwar heute im 5. Kapitel. Hört dieses Wort, das ich über euch als Totenklage anhebe, Haus Israel. Gefallen ist die Jungfrau Israel, sie steht nicht wieder auf, hingeworfen liegt sie da auf eigenem Boden, niemand richtet sie auf. Denn so spricht der Herr Jahwe: Die Stadt, die mit 1000 auszieht, wird 100 übrig behalten, und die mit 100 auszieht, wird 10 übrig behalten für das Haus Israel. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel: Sucht mich und lebt. Und sucht nicht Bet-El auf und geht nicht nach Gilgal und geht nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen wegziehen und Bet-El wird zum Unheil werden. Sucht den Herrn und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie Feuer wird, das um sich frisst und für Bet-El niemand da ist, der löscht. Wir denen, die Recht in Wermut verwandeln und Gerechtigkeit zu Boden werfen. Die das siebente Stirn und den Orion gemacht hat, in Morgenlicht die Finsternis verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der die Wasser des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde, Jahwe ist sein Name. Der Verwüstung über den Starken aufblitzen lässt und Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Sie hassen den, der im Torrecht spricht, und den, der unsträflich redet, verabscheuen sie. Darum, weil ihr vom geringen Pachtzinsen erhebt und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt ihr Häuser von Quadern gebaut, doch werdet ihr nicht darin wohnen. Schöne Weinberge habt ihr gepflanzt, doch werdet ihr deren Wein nicht trinken. Ja, ich kenne eure vielen Verbrechen und eure zahlreichen Sünden. Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Bestechungsgeld und drängen im Tor den Armen zur Seite. Darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn eine böse Zeit ist es. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Und der Herr, der Gott der Herrscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott der Herrscharen, dem Überrest Josefs gnädig sein. Darum, so spricht der Herr, der Gott der Herrscharen, Jahwe, auf allen Plätzen Wehklage. Und auf allen Gassen sagt man Wehe, Wehe. Und die Bauern rufen zum Trauern und Wehklagen nach den des Klageliedes kundigen. Und in allen Weinbergen Wehklage. Denn ich werde durch deine Mitte ziehen, spricht der Herr. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet ihm der Bär, aber er kommt noch nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer, da beißt ihn die Schlange. Wird so nicht der Tag des Herrn Finsternis und nicht Licht sein? Ja, Dunkelheit und nicht Glanz ist ihm zu eigen. Ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir, und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen, und das Heilsopfer von euren Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern, und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser, und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Habt ihr mir 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht aus Israel? Und habt ihr den Sikkut, euren König, und Kion getragen, eure Götzenbilder, den Stern eurer Götter, die ihr euch gemacht habt? So werde ich euch bis über Damaskus hinaus gefangen wegführen, spricht der Herr, Gott der Herrscharen ist sein Name. Es ist immer so eine Sache, wenn man sonntags am Tag des Herrn, wo wir angewiesen werden, gerade nach dieser Stelle im 1. Korinther 14, etwas zur Erbauung beizutragen, solchen Predigtext hat. Erbaut er eigentlich? Ist das legitim, dass wir sowas außerhalb eines speziellen Seminars hören oder außerhalb einer bestimmten Bußwoche? Hat das überhaupt was mit uns zu tun? Ist das nicht etwas aus lang vergangener Zeit oder passt das eher nach Südamerika und der Ungerechtigkeit, die dort in Armen widerfährt, oder nach Russland oder in die Länder der dritten Welt, wo man eben sowieso sich bereichert auf Kosten der Armen. Und das trifft gar nicht mehr für uns zu. Es trifft alleine deswegen zu, weil der als Zeuge angerufen wird, der sieben Gestirn und Orion gemacht hat und das Morgenlicht zum Ende der Nacht sendet und den Tag dann wieder zur Nacht hinführt. Der Höchste selber ist Zeuge gegen die Menschen. Und solange Sterne auf diese Erde scheinen, wird es auch Menschen geben, die sich so verhalten, wie das hier steht. Dass Menschen Menschen unterdrücken und dass sie das auf eine fromme Weise tun oder mit einem frommen Mantel überdecken. Und ich möchte bewusst dieses Kapitel untersuchen, inwiefern es für uns eine Bedeutung hat. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass die ersten beiden Verse das Wort des Propheten sind. Hört dieses Wort, das ich über euch als Totenklage anhebe, Haus Israel. Gefallen ist die Jungfrau Israel, sie steht nicht wieder auf, hingeworfen liegt sie da auf eigenem Boden, niemand richtet sie auf. Denn so spricht der Herr, und dann kommt das, was Gott sagt. Das ist eines dieser Phänomene, was uns immer wieder begegnet bei prophetischen Reden, wie sich das Wort Gottes mit der Aktion des Propheten doch verbindet. Wir haben das in unserer Bibellese im Propheten Jeremia gerade wieder gemerkt. Da ist das Gerichtswort Gottes und mitten in dem Kapitel, ist ein anderthalber Vers, wo der Prophet sagt, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr das Gericht ankündigen. Die lachen ja doch bloß drüber und hassen mich deswegen. Und Gott nimmt diese Klage seines Mannes auf und sagt, dann gieß deinen Zorn über sie aus. Ich mache ihn zu meinem Zorn. Merkwürdig, oder? Wenn der Apostel Paulus sagt, im 1. Korintherbrief Kapitel 14, dass er wünscht, dass wir alle prophetisch reden, dann bedeutet das, dass die Gemeinde diese Kraft haben sollte, in der Welt so zu zeugen, dass sie Gottes Wort hineinspricht und dass Gott sich zu ihrem Wort stellt. Das heißt, dass wir in Autorität sind, in allem, was wir zeugen oder was wir bezeugen, und dass diese Autorität sich speist aus dem sorgfältigen Achten und aus dem Leben im Wort Gottes. Und wenn wir vielleicht selber oder gewiss selber aus einem gottfernen Leben kommend gerade das feststellen, dass unser Wort kein Gewicht hat oder dass in unserem Leben keine Autorität ist oder ganz wenig Autorität ist, dann ist der Schlüssel, dass sich das verändert, die Tatsache, dass wir uns unter die Autorität Gottes beugen, als erstes. Dass wir hineingehen und dass wir das tun, was Gott uns sagt. Und dann wächst daraus dieser prophetische Dienst der Gemeinde. Dass wir das Wort Gottes in die Welt hinein zu sprechen haben und dass Gott sich zu unserem Wort stellt. So wie es Jesus selber bezeugt, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel los sein. Das ist die Autorität der Gemeinde. Das sind nicht ein paar außerordentlich begabte Leute, das ist vielleicht, dass man sagt, man kann das ja höchstens auf die 12 Apostel beziehen und da noch nicht mal auf alle. Judas müsste man ja schon mal ausrechnen. Und ob dann Matthias oder Paulus dann vielleicht noch mit dazu gerechnet ist. Und so versucht man das von sich wegzuhalten. Aber es ist Gottes Wort für heute. Er möchte, dass wir wissen, dass unser Wort in der Autorität Gottes ist und dass Gottes Wort Autorität hat, weil er sich zu seinen Zeugen stellt. Das ist der Grund, warum die Verkündigung des Evangeliums durch mitfolgende Zeichen und Wunder bekräftigt wird. Und das sind nicht nur Zeichen und Wunder, die auferbauend sind, sondern das sind auch Zeichen und Wunder, die niederreißen. Das muss man ganz nüchtern bedenken. Das erste Zeichen und Wunder, das Petrus nach der Auferstehung Jesu tut, ist, genau, den Mann aufrichten, der an der Pforte des Tempels sitzt. Und das zweite ist, das Gericht über Ananias und Sapphira aussprechen. Das ist uns oft nicht bewusst, dass diese Abfolge von Autorität im Neuen Testament zu finden ist. Dass derselbe Gott dem Wort des Petrus Autorität gibt, um den Lahmen aufzurichten, der selbst zur Zeit Jesu nicht geheilt wurde. Und dass dasselbe Wort des Petrus zum Gericht über diese beiden Betrüger kommt, die den Heiligen Geist belügen und die Gemeinde versuchen zu täuschen. Das bedeutet, prophetisch zu reden, zu weissagen, dass wir in der Autorität Gottes sind, dass unser Wort aus dem Munde Gottes heraus sowohl zurechtbringt, als auch aufrichtet, als auch niederreißt. Und hier ist das Wort des Propheten ein niederreißendes Wort. Mit welchem Ziel? Dass darüber trotzdem Menschen noch umkehren. Es gibt nicht, und das unterscheidet den Zorn Gottes von unserem menschlichen Zorn. Wir möchten ja am liebsten alles mit Stumpf und Stiel ausrotten. Auch die Jünger waren davon nicht gefeit. Dieselben Jünger, die Jesus vorher ausgesandt hat, jeweils zu zweien, um Tote aufzuwecken, um Kranke zu heilen, die sind eines Tages so erbittert, als sie nämlich abgewiesen werden, in einer der Dörfer der Samariter aufgenommen zu werden, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen. Das ist so unsere Idee, wie man mit Widerstand umgeht. Puh, mach mal ein Ende. Gott hat auch eine Idee, wie er mit Widerstand zu Ende kommt. Aber es gibt immer einen Ausgang. Es gibt immer die Möglichkeit der Begnadigung. Oder, um es wörtlich zu sagen, es gibt immer einen Überrest. Selbst als er in der Wüste auf dieses immer und immer und immer wiederkehrende, widerspenstige Volk Israel so reagiert, dass er Mose sagt, ich will sie vertilgen in einem Augenblick. Sagt er, aber ich will dich zu einer Nation machen. Er hätte aus dem einen Nachkommen Abrahams, nämlich dem Leviten, dem Nachkommen Levis, Mose dann ein neues Volk sich berufen wollen. Aber Mose geht dort in die Fürbitte und sagt, Herr, erbarme dich doch um deines Namens willen. Denn die Nationen werden sagen, weil Gott es nicht vermocht hat, die durch die Wüste zu bringen, hat es ausgerottet oder sind sie umgekommen. Eine große Gelegenheit, selber groß zu werden. Dahinter steht aber die Möglichkeit, dass Gott immer einen Überrest lässt. Und dass dieser Überrest, diese kleine Anzahl derer, die ihm gehorchen, die ihn lieben, die Möglichkeit gibt der Mitsprache. So wie Abraham Mitsprache hat, über das Schicksal Sodoms und Gomorras zu reden. So wie Mose dann Gelegenheit hatte, Fürbitte zu leisten für das Volk. So wie die Propheten genau in dieser Tradition und Verantwortung stehen, Fürbitte zu leisten. Und wir haben eines der gewaltigen oder zwei gewaltige Beispiele, möchte ich mal rausgreifen. Jeremia ist der große Fürbitter, der mit seinem Leben Fürbitte tut für das Volk, was abfällt. Und dort kommt ein Punkt, wo Gott sagt, bitte nicht mehr für das Volk. Sie haben ihr Maß voll gemacht. Und doch, schon 70 oder sagen wir mal 80 Jahre später, denn es war ja, als Gott dem Jeremia das sagt, war ja noch nicht die Wegführung, sondern einige Jahre davor, 70 Jahre nach dem Gericht Gottes über Israel, lässt er sich wieder bitten. Von wem? Von dem Propheten Daniel. Der dann wiederum Fürbitte leistet. Dieses kostbare Kapitel. Also dieses, der Prototyp des Fürbittegebetes, Daniel 9. Ich, Daniel, merkte auf die Worte, auf die Zeit, die Gott verordnet hatte, nämlich dass 70 Jahre vergehen sollten. Und merkt, die 70 Jahre sind vorbei. Und dann bekennt er die Schuld des Volkes. Und zwar, wir haben gesündigt und unsere Väter. Bewegt mich immer. Daniel wird als einer der gerechtesten Männer in der Bibel beschrieben. Aber er nimmt die Schuld auf sich, als sei es seine eigene. Ohne dass er das auf so eine supervolle Weise rüberzieht. Sondern er benennt das ganz klar, wir und unsere Väter. Und Gott hört diese Fürbitte und beginnt wirklich mit einem Überrest, aber so wie das hier heißt, mit weniger als 10%, eine neue Geschichte. Die zurückkehren mit Esra, mit Nehemia, die Jerusalem wieder aufbauen. Und es wird Jahrhunderte später wiederum zerstört. Das ist mir in dem Lesen des Propheten Jeremia so deutlich geworden. Als der diese Warnung Gottes sagt, konnten sie sich alle noch nicht vorstellen und reagieren sich ja so abwehren und sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Das heißt, was lästerst du? Es ist ja schließlich der Tempel Gottes und ihr wisst ja alle, dass er mal seine Herrlichkeit denen erfüllt hat. Wie kannst du so einen Mist erzählen, als ob Gott das mal zerstören lassen könnte? Also sie waren sich sicher, um der früheren Frömmigkeit willen, haben sie Narrenfreiheit und können sie machen, was sie wollen. Und dann erleben sie, dass alles das in Schutt und Asche fällt und dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Und 500 Jahre später passiert dasselbe. Und sie hatten das Wort des Propheten Jeremia durchlebt, dass Gott sich dazu stellt. Die waren dann, als Jesus sagt, den Bewohnern von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch und eure Kinder. Und dass wiederum von diesem Tempel kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Was sie ja ihm zum Vorwurf machen, um ihn umzubringen. Die hatten das Wort des Propheten Jeremia schon vorneweg. Ich sage das mal so, wie wir heute. Die hatten die Bibel und die hatten den Beweis, dass Gott sein Wort auch wahr macht, wie wir heute. Und dann hat sich ein zweites Mal vollzogen, dass dieses Gericht ein zweites Mal über das Volk geht. Werden wir dann entfliehen, die wir zum wiederholten Male vor demselben Wort Gottes stehen? Hat Gott sich dann in 2000 Jahren vielleicht geändert und sagt, naja, das gilt ja nur früher in der Vergangenheit, das ist so dieser uralte Quatsch und heute ist eine neue Zeit, da gilt das nicht mehr. Wie viel mehr trifft dieses Wort heute zu, wo Gott es schon einmal und ein zweites Mal bestätigt wird. Und er sagt, das heißt ausdrücklich, jede Sache wird durch zwei oder drei Zeugen bestätigt. Das dritte Mal steht noch aus. Das ist das Gericht, was am Ende sich über die ganze Welt erstreckt. Nochmal dazwischen kommt nicht. Und wir erleben, so wie damals die Propheten erleben mussten, dass das Wort Gottes nicht ernst genommen wird, dass es heute wiederum nicht ernst genommen wird und dass man das wie eine Affäre, also wie ein Witz, als ob einer Spaß macht oder als ob einer nicht ganz ordentlich ist. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir gerade in den Propheten lesen und wenn wir später in den Evangelien und in der Apostelgeschichte lesen, wie viele Methoden das gibt, das Wort Gottes von sich wegzuhalten. Woher hat er seine Gelehrsamkeit, ist so eine Frage. Oder wer hat dich in dein Amt eingesetzt, wird ein anderer Prophet gefragt. Dieselben Fragen wie heute. Wer hätte dich zum Richter über uns gesetzt? Mit dem Propheten Mose entgegenhalten. Dieselbe Methode übrigens wie von Anfang an, wo der Teufel Zweifel sät, wo er den Menschen abkehrt von dem Wort Gottes, indem er das in Frage stellt, was Gott gesagt hat. Bis auf den heutigen Tag. Es hat sich nie geändert, diese Methode ist bis heute so. Und das ist eine Sache, ich denke, mit der hat sich auch jeder auseinanderzusetzen, der in die Nachfolge Jesu tritt. Sollte das wirklich stimmen? Kann das nicht sein, dass? Na, und dann kann man es von sich weghalten. Und dann passiert das, was wir heute gesagt haben. So spricht der Herr Jahwe, die Stadt, die mit 1000 auszieht, wird 100 übrig behalten und die mit 100 auszieht, wird 10 übrig behalten für das Haus Israel. Warum sagt er das? Ich habe das vorhin schon einmal erwähnt. Gott kündigt das Gericht an, um einen Rest zu haben. Der wird hier noch hoch bemessen, 10%. Na gut, was ist hoch bemessen? Hier im Ort leben ungefähr 400 Leute. Was wäre, wenn dann nur noch 40 übrig bleiben? Hier sind 40 zusammen. Was wäre, wenn dann nur noch 4 bleiben? Es ist eine ernste Art, wie Gott reden kann. Um wenigstens mit diesem Rest etwas Neues zu beginnen. Und es gibt Zeiten, da muss das so weit reduziert werden, dass überhaupt jemand hört. Das ist erstaunlich. Und wir dürfen nicht denken, dass in solchen immer nur guten Zeiten, wie wir das jetzt über mehrere Generationen haben hier in Deutschland, dass das nur so bleiben muss. Ich rechne nicht damit. Ernsthaft nicht. Und wenn wir diese guten Zeiten nicht nutzen, um in dieser Entschiedenheit im Wort Gottes zu leben und sein Wort zu bezeugen, wie sollte es uns besser gehen? Wie sollte Gott mit uns gnädiger umgehen? So spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich und lebt und sucht nicht Bet-El auf und nicht Gilgal und nicht den Weg nach Beersheba. Das waren die Orte, an denen Gott sich früher offenbart hat. Und das ist ja so eine Methode, wie sich Menschen das Gerichtswort Gottes am liebsten weghalten. Dass nämlich man auf eine Tradition zurückgreift. Dass man sagt, ja, früher war ja, Luther hat gesagt, oder die Väter des Glaubens waren, oder, naja, in der Zeit der Apostel. Aber Gott sagt, sucht mich. Frag nicht, ob dein Pastor alles richtig macht, ob der Leiter des Hauskreises niemals den Fehltritt tut oder sowas, sondern sucht mich. Das ist der einzige Weg, in solchen Zeiten, wo Gott sein Volk ruft, auf den festen Stand zu kommen. Verlass dich nicht drauf, dass dein Hausvater früh die Andacht hält. Geh selber in den Wegen Gottes und suche ihn. Das fordert dich heraus, logisch. Das fordert jeden von uns heraus, Gott zu suchen. Und zwar heißt es, sucht mich solange ich mich finden lasse. Also Gott ist nicht immer wie so eine überlagerte Ware irgendwo ausgestellt und irgendwann wird sich ja vielleicht jemand erbarmen und da nochmal zugreifen. Es gibt eine gelegene Zeit und es gibt eine ungelegene Zeit. Es gibt einfach die verpasste Zeit. Wir werden darauf hingewiesen als Nachfolger, dass wir das Wort Gottes zu gelegener und ungelegener Zeit predigen. Das heißt, es ist uns, die wir in der Verkündigung stehen, nicht erlaubt zu sagen, naja, die hören sowieso nicht, also brauche ich auch gar nicht erst zu predigen. Das Wort verkündigt werden muss zu gelegener und ungelegener Zeit. Aber ich weiß gleichzeitig als Verkündiger, bei manchen ist es die gelegene Zeit und bei manchen nicht. Manche werden hören und können hören und manche nicht. Die haben ihre Zeit der Umkehr verpasst, dann hören sie es zum Gericht. Gott sagt, sucht mich und lebt. Er will nicht, dass wir uns auf eine Suche machen, wo man, ja, ich sag mal, wie bei einer Lotterie am Ende entweder einen Gewinn oder eine Miete ziehen kann. Das Suchen ist mit einem Gewinn verbunden, und zwar mit einem garantierten Gewinn. Sucht mich und lebt. Wenn uns das nicht zieht, es gibt Leute, die zieht das Leben nicht, ehrlich. Wir haben das gerade gehört. Es gibt junge Leute, die bringen sich ums Leben. Die haben es aufgegeben, zu suchen. Die haben die Hoffnung frühzeitig aufgegeben, überhaupt Leben zu erwarten. Die sind so enttäuscht. Aber dabei wäre der Weg gewesen, Gott zu suchen und dabei das Leben zu finden. Das gilt zu aller Zeit für alle Menschen in allen Völkern. Das gilt auch hier in unserem immer noch satten Deutschland. Aber man kann sich daran gewöhnen, dass man das Leben gar nicht liebt, dass man es gar nicht will, dass man auch existiert. Das ist noch was anderes als zu leben. Man hat sein Fressen, man hat seinen warmen Platz, man hat seine Ruhe. Leben ist was anderes. Leben ist Herausforderung, Leben ist schwierig, Leben bewahrt uns nicht vor Enttäuschungen. Sucht mich und lebt. Gott bewahrt vor Enttäuschungen. Wenn ich ihn habe, kann ich durch gute und schlechte Tage gehen und kann in schlechten Tagen stehen. Mehr als mich erwartet. Wir müssen an schlechten Tagen keine großen Eroberungen machen oder Erfolge feiern. Stehen, das ist schon was. Nicht zu fallen. Manche fallen auch an guten Tagen. Aber wir brauchen nicht mal an schlechten Tagen zu fallen. Wenn wir Gott haben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Sucht den Herrn und lebt, damit ihr nicht das Haus Josef wie Feuer frisst. Wir haben eigentlich gar keine Wahl. Das heißt eigentlich, wir haben keine Wahl. Guckt mal, wie Jahrgang um Jahrgang, wie inzwischen Generation nach Generation verloren geht. Zu DDR-Zeiten haben wir uns ja daran gewöhnt. Es war ja verboten, es war ja untersagt, es war ja fast unmöglich, Jesus zu bezeugen. Und mit Eifer wurden die Kinder und Jugendlichen auf den gottlosen Weg geschickt. Jetzt ist diese Generation groß. Sie haben ihren Kindern nichts mitzugeben. Und diese Generation sucht Spaß, Party, Drogen und geht verloren. Denkt ihr, die nächste Generation wird besser? Wenn wir nicht hinausgehen, wenn wir nicht denen, die auf dem Weg sind ins Verderben, das Wort des Lebens bezeugen, wer soll das tun? Ich kann das Jahrgang um Jahrgang beobachten in Benkun, wie die Kinder mit 10, 12 hungrig sind nach Leben und wie sie mit 13, 14 schon gebrochen sind, mit 15, 16 schwanger. Wie die Augen tot sind, wie dieser Hunger nach Leben schon ausgelöscht wurde. Und wie, wenn man sich kümmert, die Eltern oft noch dagegen gehen und es verhindern, dass ihren Kindern das Wort und der Weg des Lebens gewiesen wird. Zeiten wie zur Zeit Amos. Zeiten wie damals, wo gewarnt wird und man will nicht hören. Und Rest ist. Aber es nimmt uns nicht aus der Verantwortung, allen das Wort zu bezeugen. Allen die Möglichkeit der Umkehr weiterzugeben. Und wir werden erleben, es lässt sich in Rest da ausrufen. So wie damals. Es sind wenige. Und doch, es gehen Menschen um. Um des Gottes Willen, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist völlig unabhängig von der Gesellschaftsform. Das Siebengestirn und der Orion, das Morgenrot und die Abenddämmerung. Die sind unabhängig davon, wer gerade das Sagen hat in der Politik. Ob das Grüne, Gelbe, Schwarze oder noch andere sind. Der das Leben gibt und der das Leben will, lässt sich davon nicht beeindrucken. Das heißt, für uns, wenn wir in seiner Nachfolge sind, kann nicht die Frage nach der Politik das sein, was uns bewegt oder fördert oder abstößt. Es gibt einen ganz großen Opportunismus unter den Gläubigen, also auch unter wirklichen Werken Gottes. Man geht dahin, wo es gerade leicht ist. Man macht das, wo man Anerkennung kriegt. Man geht auch in Länder, wo das leicht ist. Ich denke mal an ein Beispiel, das bewegt mich seit Tagen. Ich lese gerade wieder die Geschichte der Strafgefangenen in Russland. Das ist ein Elend von Zarenzeiten an. Und es gab vor fast genau 100 Jahren in Mann Gottes einen englischen Lord, der praktisch sein ganzes Vermögen dafür ausgegeben hat, diesen Strafgefangenen, diesen Verbannten Russlands das Evangelium zu bringen. Der Jahr für Jahr, Winter für Winter, sich aufgemacht hat mit Schlittenladungen voller Bibeln und der ganz Sibirien durchquert hat, dieses ganze weite Russische Reich, als noch nichts mit Eisenbahn oder sowas war, und von Gefängnis zu Gefängnis gezogen ist und sich bei den Kommandanten die Erlaubnis erkämpft hat, um diesen verlorenen Menschen, die dorthin geschickt wurden, um dort umzukommen, das Evangelium der Retterliebe Gottes zu bringen. Das ist eine der ersten Bücher, die ich als Kind gelesen habe, gerade als ich lesen gelernt hatte. Da sind ein paar Fotos drin, die er gemacht hat. Zerstörte Gesichter, und denen predigt er Jesus Christus. Wenn es überhaupt einen Samen der Erweckung gab über das, was durch Russland gegangen ist in den letzten Jahrzehnten, dann haben das Männer wie er gelebt. Der dort in diese Verlorenheit hinein das Wort Gottes bringt und mit der Retterliebe Gottes den Gefangenen, den verlorenen Existenzen dieses Reiches die Liebe Gottes predigt. Und der neben bitterer Ablehnung einmal ums andere Mal auf Menschen getroffen ist, die umgekehrt sind, verhärtete Sünder, die gemordet hatten, die andere ausgeraubt hatten, die Verbrechen, also die um ihre Verbrechen gehindert waren, noch nicht mal politische Gefangene, die wirklich Verbrecher waren, die umkehren und Jesus Christus als ihren Herrn und Retter annehmen. Es gibt heute ähnliche Organisationen, christliche Gefangenendienste. Ja, man, bis in die Mongolei ist man gekommen. In Südamerika hat man noch Folge. Aber ich habe nicht gehört, dass einer von ihnen mal nach Russland gegangen wäre. Wo 100 Jahre lang nicht aufgehört, wo es nicht aufgehört hat, Menschen und dann in den letzten 90 Jahren nach der Revolution, wo man nicht aufgehört hat, Menschen um ihre Überzeugung willen oder um Nichtigkeit willen zu entrechten, zu deportieren, zu schlachten, wo mehr Menschen in den russischen Lagern umgekommen sind als Juden oder andere in den Konzentrationslagern jemals, wo Millionen und Millionen Menschen geschlachtet worden sind und weiter und weiter. Und ich suche die Gläubigen, die in diese Gefängnisse gehen, die heute dorthin gehen und die das Recht derer suchen, nicht um sie da rauszuholen, sondern um ihnen dort den zu bezeugen, der frei macht und der sie liebt, Jesus Christus. Werden wir uns da rufen lassen? Werden wir dort in die Fürbitte gehen? Werden wir diese Sache zu unserer machen? Es ist Gottes Sache. Er will den Überrest, der umkehrt. Nicht nur dort, wo es gerade opportun ist. Nicht nur dort, wo sie sagen, ja, ihr könnt was, ihr dürft was. Sondern dort, wo Gott uns hinsendet, nämlich zu denen, die verloren sind. Das von Israel war damals verloren, die haben es noch gar nicht mal gewusst. Ein paar Jahre später, 30 Jahre später, waren sie alle, 30 Jahre nach der Predigt des Amos, waren sie alle deportiert. 10% nach dem Wort Gottes haben sie überlebt. Sind zu einer Umkehr gekommen, haben einen neuen Anfang gesucht. 4 von 40. 40 von 400. 8 Millionen von 80. Ein kleiner Rest. Warum ist es so gekommen? Und auch das nimmt uns auf eine unheimliche Weise mit, weil dieselbe Situation heute wiederum ist. Gott sagt das. Wenn Gott das Gericht ankündigt, dann ist es nie willkürlich oder weil er mal schlechte Laune hat oder weil ihm die Hutschnur platzt oder so. Sondern darum kommt Verwüstung über den Starken und Zerstörung über die befestigte Stadt. Weil sie es hassen, weil sie den hassen, der im Tor Recht spricht. Und den, der unsträflich ist, Unsträfliches redet, verabscheuen. Weil sie vom geringen Pachtzinsen erheben und Getreideabgaben von ihm nehmen, deswegen geht es euch gut, habt ihr Häuser aus Gold. Das ist heute nicht anders. Wo nimmt man denn? Bei denen, die wenig haben. Beten wir. Schreien wir zu Gott, dass unsere jetzige Regierung, wer immer das sein wird, anders handelt. Dass sie wirklich mal für eine Zeit wenigstens den Schwachen nicht auch noch nehmen, sondern mal was zukommen lassen. Und ich muss sagen, wir müssen uns nicht beklagen, in Deutschland ist immer noch am meisten, wirklich am sozialsten, oder in diesen christlich-europäischen Ländern, am sozialsten der Umgang mit den Schwachen. Aber wir können nicht sagen, naja, es gibt ja ungefähr 100 Länder, das ist viel schlimmer als bei uns. Naja, da müssen wir uns nicht mit den 50 besseren vergleichen. Doch müssen wir. Denn welche Möglichkeiten haben wir hier? Und ich will das nicht nur auf die Politik beziehen, sondern auf unser persönliches Handeln. Wodurch komme ich vorwärts? Zulasten des anderen vielleicht? Weil ich spitzere Ellbogen habe, schnelleren Kopf, frecheren Mund? Oder setze ich das, was Gott mir gegeben hat, an Fähigkeiten ein, um dem Recht Geltung zu verschaffen? Ich bin dankbar. Wir sind ja hier geübt in dieser Region, das Recht des Schwachen zu erkämpfen. Das geltend zu machen mit demselben Effekt. Wir werden gehasst. Okay, das ist der Preis. Aber das möchte ich lieber, von den Menschen gehasst und von Gott geachtet zu sein, als umgedreht. Leichter ist es andersrum. Leichter ist es, sich anzupassen. Leichter ist es, sich von dem Kuchen ein bisschen wenigstens selber mit abzuschneiden. Oder an die Stelle zu gehen, dass wir dem Schwachen Recht verschaffen. Das ist schwierig. Aber Gott achtet darauf. Und er sagt, ich kenne eure vielen Verbrechen und eure zahlreichen Sünden. Und dann wird es wieder beschrieben, sie bedrängen dem Gerecht, nehmen Bestechungsgeld und drängen im Tor, das war der Ort des Gerichts, den Armen zur Seite. Diese Dinge, die wir erleben, dagegen müssen wir aufstehen. Da ruft uns Gott in diesen prophetischen Dienst. Da zeugen wir mit unserem Leben gegen solche Haltung, gegen solche Grundeinstellung, gegen solche Verhaltensweisen. Darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn eine böse Zeit ist es. Es ist nicht die Zeit, um groß auf die Pauke zu hauen. Es gibt ja Zeit. Es gibt ja Zeiten, wo dann einfache Menschen viel bewegen. Wenn wir wieder die Geschichtsbücher im Alten Testament betrachten, haben wir immer wieder solche Beispiele. Und der Prophet aus stand auf oder ein einsichtiger Mann aus der in der Stadt sprach zum Volk und. Und sie hören. Das sind keine bösen Zeiten, das sind gute Zeiten. Gute Zeiten, wenn man hört, was Gott sagt. Oder wenn man sagt, was Gott will. Die böse Zeiten, da muss man an solchen Stellen schweigen. Aber dann muss man das Recht des Armen auf eine andere Weise durchkämpfen. Das nimmt uns nicht aus dieser Verantwortung. Wenn es nämlich hier heißt, der Einsichtige schweigt in dieser Zeit, denn es ist eine böse Zeit. Das macht dann den Eindruck, den zum Beispiel der Prophet Elia hatte, dass er sagt, oh Herr, ich bin alleine übrig geblieben. Es gab noch 7000 einsichtige Männer zu seiner Zeit. Aber die haben alle geschwiegen, weil es eine böse Zeit war. Für den Propheten sind solche Zeiten besonders schwierig auszuhalten, weil alle anderen ducken sich ab. Der Prophet kann sich nicht abducken. Er ist von Gott da hineingestellt. Es gibt immer noch mehr einsichtige Menschen. Aber die schweigen in solchen Zeiten. Ich weiß, wie sehr mich das selber ermutigt hat, als wir vor 2 Jahren, als der Bericht von diesem Jungen war, dem man das Auge ausgeschlagen hat. Und als eine Woche später 2 Leute einen Leserbrief dazu geschrieben haben und mal gesagt haben, so geht das doch nicht. Ich weiß, wie mich das motiviert hat, hier selber meine Stimme wieder zu heben. Ich gedacht, 2 Leute, die ich beide nicht kenne, die dieses Unrecht nicht einfach so still hinnehmen, sondern die dagegen angehen, obwohl eine halbe Zeitungsseite steht, naja, es ist eben so, kann man nichts machen. 2 Leute, die einsichtig gewesen sind, dass das Ungerechte nicht einfach so widerstandslos hinzunehmen ist. Da war die Zeit gleich nicht mehr ganz so böse. Es waren immer noch 2 Ungläubige, die aufgestanden sind gegen diese Ungerechtigkeit. Wisst ihr, wie ermutigend es ist, wenn jemand seine Stimme erhebt gegen das Böse? Ich sage das mal gerade den jungen Leuten. Man denkt eben oft, man kann sich ja gar nichts trauen. Es lohnt sich, bei Ungerechtigkeiten das zumindest zu benennen. Es ermutigt vielleicht den einen oder anderen gerechten Menschen, auch mit aufzustehen. Solange wir immer nur schweigen, wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer, wird Böses immer mehr um sich greifen. Und deswegen sagt Gott, sucht das Gute, nicht das Böse, damit ihr lebt. Gott will, dass Menschen gut sind. Gott will. Auch wenn er Gericht ankündigt, will Gott, dass es Menschen gut geht. Ich bin, und dass sie ihr Leben gut einrichten. Ich bin da beeindruckt, dass Gott nicht aufhört und sagt, naja, dann seid ihr eben euch selbst überlassen. Dann macht mal euren Mist. Mitten in dem größten Elend, mitten in der größten Ungerechtigkeit, sucht Gott nach Menschen, die Gutes tun. Deswegen werden diese Kleinigkeiten nicht unbeachtet sein. Wenn Jesus sagt, wer einem dieser geringsten Becher Wasser gibt, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Na gut, das sagt einem erstmal nichts. Aber wenn man dann eine Geschichte hört, wie zum Beispiel in diesen rechtlosen Zeiten mit Gefangenen, mit gefangenen Gläubigen umgegangen ist, dass denen alles geraubt wurde, nicht eben nur ihre Sachen, sondern man hat ihnen Salzfisch zu essen gegeben und hat ihnen hinterher kein Wasser gegeben. Und dann diese Pein. Und dann kommt einmal ein Werber vorbei und schmeißt einen nassen Lappen rein. Und sie können das ausdrücken und haben ein paar Tropfen Wasser. Das ist dieser Becher, den Gott nicht vergisst. Das ist dieser Eingriff in diese Gesetzmäßigkeiten des Bösen. Das ist dieser Versuch, das Schlimmste etwas abzumildern, auf das Gott schon achtet. Da sind wir gefragt, ihr Lieben, zu dieser Courage, zu diesem kreativen Ausloten der Möglichkeiten, Schlimmes, weniger schlimm, Gutes noch besser zu machen. Das ist das, wozu wir gerufen sind. Und noch was. Ich überspringe einen kurzen Abschnitt und gehe zum Vers 18. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbei wünschen. Es gibt immer, wahrscheinlich zu allen Zeiten, so unter den frommen Leuten, so eine merkwürdige Haltung, dass man wütend ist, oft wenn man sich schon zurückgezogen hat und wenn man so enttäuscht ist von anderen Menschen, dass man sagt, da muss Gott da einschlagen. Und da wird ausdrücklich gesagt, wünscht den Tag des Gerichts nicht herbei. Was sollte der Gutes bringen? Denn das ist auch eine Gesetzmäßigkeit. Wenn Gott sein Gericht schickt, dann trifft es alle. Dann trifft es Böse und Gute, Gerechte und Ungerechte. Dann leidet der Gerechte mit. Deswegen dürfen wir uns das nicht herbeiwünschen. Deswegen dürfen wir nicht betteln und sagen, ach Herr, komm doch bald und richte diese Welt, das ist so gesetzlos geworden. Sondern wir dürfen diesen bösen Tag etwas erträglicher machen durch unsere Gerechtigkeit, durch unsere gerechten Taten im Namen Jesu. Wir dürfen das Gericht Gottes etwas hinausschieben, indem wir mit aller Kraft Gutes tun, weil wir damit mit der Güte Menschen zur Umkehr bewegen. Denn es heißt, weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Nicht das Gericht Gottes bringt Menschen zur Umkehr, sondern seine Güte. Nicht die 90%, die im Gericht umkommen, werden gerettet, sondern nur die 10, denen die Güte und die Gnade des Überrechts erwiesen wird. Die haben die Chance. Deswegen ist der Tag des Herrn nicht herbeizuwünschen. Deswegen müssen wir uns hüten, so überfromm zu sein, dass wir sagen, ach Herr Jesus, komm doch bald. Die Welt ist so schlecht. Okay, wenn die Welt so schlecht ist, wie sie ist, dann lass uns Gutes tun. Gegen jedermann und den Gläubigen zuerst, den Hausgenossen des Glaubens zuerst. Das ist unsere Verantwortung. Denn der Tag des Herrn ist, wie wenn einer vom Löwen flieht und auf den Bären trifft. Und dann hetzt er und schafft es glücklich nach Hause, lehnt sich erschöpft an die Wand und wird dann von der Schlange gebissen. Da ist dann kein Entweichen. Das ist der Tag des Herrn. Das ist Gericht. Dass man ausweicht, denkt, jetzt ist man davon gekommen und kommt ins nächste Unglück und hetzt da noch davon und wenn man sich sicher wähnt, dann erwischt sein. Es heißt ausdrücklich, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wir dürfen nicht denken, dass diese ganzen Anstrengungen der heutigen Welt irgendwas vom Gericht Gottes wegnehmen wollen. Ja. Deswegen fürchte ich solche Dinge, wie wir sie diese Woche erlebt haben, dass Obama den Friedenspreis gekriegt hat, Friedensnobelpreis gekriegt hat, weil sie Menschen in einer trügerischen Sicherheit wiegen. Als ob man mit netten und freundlichen Worten zu einem Weltfrieden kommen könnte und dabei nichts an der ganzen Ungerechtigkeit im Alltag da verändert. Es wird dadurch kein Friede sein. Es wird dadurch die Sicherheit nicht verbessert werden. Nicht im geringsten. Die Folgeregierung war beängstigend, aber realistisch. Es war so schlimm. Es war so kriegerisch. Es ist so kriegerisch auf der Welt. Und es wird durch nette Worte und durch freundliche Gesten sich nicht verändern. Höchstens durch ein Umkehren zu Gott. Und das ist nicht im Ansatz in Sicht. Denn das würde heißen, ich beuge mich vor einem Höheren. So jubelt man einem Gleichen zu. So stellt man den anderen Menschen an die Stelle Gottes. Und vermehrt die Schuld. Und Gott sagt noch was als letztes. Und das ist wirklich schrecklich. Ich hasse, ich verwerfe eure Feste. Und eure Festversammlung kann ich nicht mehr riechen. Wenn ihr mir opfert, missfällt es mir. Ich habe keinen Gefallen an Speisopfern. Und die Heilsopfer will ich nicht ansehen. Oder Friedensopfer. Und haltet den Lärm eurer Lieder von mir fern. Es gab noch nie so viele Bewegungen auf der ganzen Welt wie heute Nacht. Zu Lobpreis und so weiter. Worship-Events und sowas. Und ich frage mich immer wieder, wie viel von dem kann Gott überhaupt aushalten? Nicht, dass er sich nicht über Anbetung freut. Aber er wird nicht etwas, was man Anbetung nennt, sich anhören, wenn es von Leuten kommt, die in ihrem Alltag die Sau rauslassen. Das Erste, was ich selber als Kind gelernt habe in unserer Gemeinde, ist, Anbetung ist eine Herzenshaltung. Wirklich. Eine der wichtigen Lehren, die ich von Kind an mitgekriegt habe auf dem Weg der Nachfolge. Anbetung ist nicht ein bestimmter Musikstil. Anbetung ist eine Herzenshaltung. Ist ein sich beugen vor Gott, und dann ist es völlig egal, ob ich neumodernen Lobpreissong spiele oder alte Glaubenslieder oder Choräle. Es ist die Frage meines Herzens, wie ist die zu Gott ausgerichtet? Es ist nicht der Musikstil, ob ich das mit Pauken und Trompeten oder ob ich das mit Harfen mache. Es missfällt Gott etwa nicht, weil es mit Harfen gesungen ist. Dass man sagt, ja, habe ich mir schon gedacht, ich kann dieses Gezurr aber auch nicht ab. Muss es das Schlagzeug sein. Sondern es missfällt ihm, weil die Haltung die falsch ist. Man macht eine fromme Geschichte, man kriegt einen schönen Event, so nennt man das heute, man macht eine große Konferenz und Gott hasst es. Darauf, ihr Lieben, müssen wir aufpassen. Da müssen wir darauf achten, dass wir nicht in solche Haltung kommen, dass man äußerlich Gott lobt und innerlich in unserem Herzen sind wir von ihm entfernt. Unser Lobpreis ist so gut, nicht wie wir moderne oder altmodische Musik machen, sondern wie unser Herz wirklich zu Gott hinschlägt und ihn ehrt. Das ist es, was wahrgenommen wird im Himmel, und das ist es, was uns aufbaut in der Gemeinschaft. Es wäre mir lieb, wenn gerade die jungen Leute sich mal diesen Abschnitt in ihrer Bibel markieren. Dass man sich nicht wegreißen lässt von den großen Erlebnissen, sondern dass wir in dieser Aufrichtigkeit Gott begegnen. Dass ich mich frage, bevor ich in die Zeit des Lobpreises gehe, kann ich Gott unter die Augen treten, weil ich meinen Alltag in der Aufrichtigkeit vollzogen habe, dass ich wirklich dem Recht Geltung verschaffe, dann bin ich dort richtig. Dann soll ich meine Stimme laut erheben, um Gott zu preisen. So wie das Fasten, was Gott gefällt, eben gerade nicht das Hungern ist und das Verzichten, sondern denen das Leben zu erleichtern, die gebunden und geknechtet und bedrückt sind. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt. So heißt es beim anderen Propheten. Jesaja Kapitel 58. Das, ihr Lieben, ist unsere Haltung, auf die Gott achtet. Und dann muss man das sagen. Da gibt es manchen, der nicht so fromm ist, aber in der richtigen Haltung vor Gott lebt. Und dessen Gebet ist auch hörlich. Und ich möchte, dass wir in dieser Gemeinschaft so sind, dass unsere Gebete erhört werden. Und ich bin dankbar, dass Gott uns immer wieder runterholt auf diese einfache, nüchterne, praktische Art des Glaubenslebens. Und dass er uns segnet, wenn wir ihn bitten, weil wir auf ihn hören, hört er auf uns. Und das darf sich im Alltag nicht verschieben. Das muss unsere Grundhaltung sein, unsere Grunderfahrung auch bleiben. Dafür lohnt es sich auch, einfach, niedrig, wenig angesehen zu sein, wenn wir Ansehen bei Gott haben. Denn das ist das, was Gott will. Hier heißt es, das Recht soll sich ergießen wie Wasser. Nicht die Lieder. Und die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Und das ist der Alltag. Das ist, wie wir miteinander umgehen. Das ist, wie wir in unseren Familien uns verhalten. Das ist, wie wir am Arbeitsplatz wahrgenommen werden. Und dann noch ein merkwürdiger Vers, der sehr schwierig übersetzbar ist. Habt ihr etwa 40 Jahre lang mir gedient und nicht vielmehr das Gestell eurer Götzen mit euch geführt? Da würden jetzt die Alten gleich aufspringen und sagen, was ist denn das für eine Lästerung? Das kann doch nicht sein, in der Wüste haben wir doch nur die Lade getragen und das Zelt der Zusammenkunft. Aber Gott hat was anderes gesehen, nämlich den Götzendienst, der sich später, Jahrzehnte und Jahrhunderte später im Volk ausbreitet. Das haben sie schon mit sich rumgeschleppt. Und ich glaube nicht real, sondern im Übertragenen. Die heiligen Gegenstände, diese kultischen Dinge, auf die sie später so stolz waren, nämlich, dass sie noch die Lade Gottes in den Kampf mitschleppen, wo sie vorneweg sein Recht mit Füßen getreten haben und wo sie geopfert haben, um danach mit den Frauen rumzuhuren. Mose sagen, was soll uns passieren? Wir haben ja schließlich den Gotteskasten hier mit uns. Und Gott lässt es in die Hände der Philister fallen. Und Israel wird vor ihnen geschlagen und das Priestergeschlecht Elis wird ausgelöscht. Da ist dort schon erkennbar, dass Gott etwas, was äußerlich als was Frommes erschienen ist, im Innersten schon wahrgenommen hat als Abweichen von ihm. Und deswegen, ihr Lieben, das nochmal, achten wir darauf, dass wir nicht mit einer frommen Symbolik rumrennen und meinen, ja, weil wir ein Kreuzchen tragen oder weil wir einen Fisch am Auto haben, sind wir schon auf der richtigen Seite, sondern ist unser Leben geprägt vom Wort Gottes. Dann kann ich mir bei weiß was für eine Faxen notfalls ans Auto machen. Das ist nicht so schlimm, als wenn ich eine fromme, mit einer frommen Maske umgehe und mich darauf verlasse und in meinem Alltag Gott ins Gesicht schlage. Und deswegen ist das letzte Wort Gottes ein hartes Wort. So werde ich euch über Damaskus hinaus gefangen wegführen, spricht der Herr, Gott der Herrscher, ist sein Name. Das hieß zu der Zeit damals. Das war so das ultimativ Schreckliche, dass er also vor ihren Nachbarn gedemütigt werden. Damaskus, das waren die Syrer. Gott hat ihn ja selbst zur Zeit Ahabs immer noch über die Syrer Sieg gegeben. Selbst zur Zeit ihres schlimmsten Abweichens war das die große Auseinandersetzung und das, was dann die Propheten Elia und Elisa sagen und was der König Hazael, Syrerkönig ist. So. Das war das, was noch die Israeliten reglementiert hatten. Wie sie vor den Nachbarn dastehen. Das ist auch das, was wahrscheinlich solche Gläubige oder so eine abfallenden Gläubigen mal gerade noch bewegt, wie sie vor den Nachbarn dastehen. Ich höre das zumindest immer wieder an der Seelsorge, dass Menschen, wo es, also ich sage mal, bis hin zum Inzest in der Familie geht, der fromme Schein gewahrt wird und wehe, du lässt davon irgendwas in der Öffentlichkeit fallen. Also wir machen dich fix und fertig. Aber Gott sagt ihnen gleich damit, ihr werdet weit über das hinaus verschleppt werden. Das werden also nicht nur eure Nachbarn mitkriegen, wie sie wirklich bei euch aussieht, dass ihr von mir abgefallen seid, sondern das wird alle Welt mitkriegen. Und das ist das, wenn das Gericht Gottes über ein Volk, über einen Menschen, auf eine Familie oder wo auch immer hinkommt, über sein Volk kommt, dann ist das eben nicht nur das, was man fürchtet, dann geht es weit über das hinaus. Dann achtet er nicht auf das, was uns wichtig ist, sondern dann verschafft er dem Recht, was allen wichtig ist. Als der König David einen seiner Mitarbeiter umbringen ließ, um an dessen Frau ranzukommen, hat er das so gut eingefädelt, dass bis auf ein paar Leute im Palast niemand was davon mitgekriegt hat. Wie geht Gott damit um? Und? Mit welcher Botschaft? Was du im Geheimen getan hast, wird in der Öffentlichkeit getan werden. Was passiert? Sein eigener Sohn hurt mit den Frauen seines Vaters auf dem Dach. Nicht hier, dass man denkt, das ist so ein Dach wie bei uns, sondern das ist ein Podest, so hoch wie ein Haus, flaches Dach. Alle Stadt, die ganze Stadt konnte sehen, wie es in der Familie Davids zugeht. Das ist Zurechtbringung nach der Methode Gottes. Deswegen lohnt sich das, umzukehren. Deswegen lohnt sich das, Gott zu suchen. Deswegen lohnt sich das, nicht bloß unser Leben nach einem frommen äußeren Schein einzurichten, sondern von ganzem Herzen Gott zu suchen. Deswegen lohnt sich das, dann nicht einer zu sein, dem das Gericht angekündigt wird und der nicht hört und über den sich das Gericht vollzieht, sondern einer zu sein, der so am Herzen Gottes ist, dass er seine Worte sagt und seine Worte lehrt. Deswegen lohnt sich das, lieber ein Prophet zu sein, als einer, zu dem der Prophet reden muss und dann vielleicht noch einer, der nicht mehr hört. Deswegen lohnt sich das, zur Gemeinde Gottes zu gehören, weil wir alle Propheten sein sollen. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Berufung zugedacht hast. Und ich bitte dich für diese Gemeinschaft und für jeden, der dein Wort hört, dass du dich erbarmst, dass wir zur rechten Zeit und mit ganzem Herzen auf deinen Wegen gehen, um des heiligen Namens Jesu willen. Amen.